DocTalk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Patientinnen und Patienten, ich freue mich, dass Sie sich zugeschaltet haben zu diesem Podcast DocTalk Allgemeinmedizin im Gespräch. Ich freue mich, dass bei diesem ersten Podcast mich Gaulo aus unserem Team begleiten wird. Wir haben diesen Podcast gemeinsam entwickelt und möchten Ihnen zu Beginn darstellen, worum es überhaupt darin gehen wird. Und weiterhin möchte ich als Gast begrüßen meine Kollegin aus meinem Heimatort Herne, auch Hausärztin, Frau Dr. Tanja Altmann. Lieber Gaulo, schön, dass du dabei bist.
Hallo Iris, und ich bin auch ziemlich froh, dass es losgeht. Und ich bin ganz gespannt und freue mich auf dieses super neue Format. Die letzten Wochen waren ja schon mega spannend. Und dann fange ich einfach mit dem Allerwesentlichsten an. Die Frage aller Fragen. Wer ist Dr. Iris Veit?
Ja, das Wichtige ist, dass ich 35 Jahre Hausärztin im Ruhrgebiet gewesen bin und dort mit Leidenschaft diesem Beruf nachgegangen bin und dass ich aber gleichzeitig ein Interesse an Lehre und Weiterbildung entwickelt habe, mich engagiert habe für die Beziehung zwischen Arzt und Patient und in meiner unmittelbaren Erfahrung mit den Patienten mir so wichtig geworden ist, dass man diese Beziehung gut gestaltet und zu einer kooperativen macht.
Und das bringst du auch unter die jungen NachwuchsmedizinerInnen, richtig?
Das versuche ich an der Ruhr-Universität Bochum, das versuche ich in Barlin-Gruppen und ich habe zusammen mit anderen Experten auch die psychosomatische Grundversorgung mitentwickelt, die ja jetzt heute verpflichtend für Allgemeinmediziner und Gynäkologinnen und Gynäkologen angeboten wird. Und das ist sozusagen mein weiteres Kind. Und das zu entwickeln, da habe ich viel von meinen Patientinnen und Patienten in Herne gelernt.
Du hast ihnen also immer viel zugehört.
Ja, und auch zugesehen, weil ich 1985, als ich angefangen habe, da gab es noch keine Kurse für psychosomatische Grundversorgung und keine Kommunikationskurse für Ärztinnen und Ärzte. Und das musste alles erst ein bisschen entwickelt werden. Und ich habe früh angefangen, meine Gespräche mit Patientinnen und Patienten mit Video aufzunehmen, die mir immer wieder angesehen und mit anderen zusammen darüber diskutiert. Und daraus ist viel an Interventionshilfen und an Ideen entstanden, die ich in diesem Podcast mitverbreiten will.
Das ist ja total spannend für dich. Normalerweise hörst du zu und jetzt dürfen die anderen dir zuhören. Super. Zuhören ist wichtig, das sehe ich genauso. Jetzt gerade medizinisch betrachtet, warum ist es denn so wichtig?
Ja, zuhören heißt ja, ich will den anderen verstehen. Das gilt für alle Beziehungen als eine wichtige Voraussetzung, damit sie gelingen. Aber für die Arzt-Patient-Beziehung ist das besonders wichtig. Ich will den Patienten verstehen. Und manchmal denken Ärztinnen und Ärzte, wichtig ist das, was sie ihren Patienten als Informationen vermitteln wollen, als Expertinnen und Experten. Das ist auch wichtig, aber ganz entscheidend, weil Beziehung heilsam sein kann, ist es, dass es gelingt, erstmal zu wissen, wie ist der andere, wie tickt er, was sind seine Wünsche und Ziele.
Stelle ich mir super spannend, aber natürlich auch ziemlich zeitintensiv vor. Also wenn du wirklich in alle 10 Minuten einen neuen Menschen vor dir hast und jedes Mal ganz neu auf jemanden eingehen musst. Wie gelingt dir das im Alltag oder wie ist dir das früher in deinem Praxisalltag gelungen?
Ich finde es sehr spannend, einen anderen zu verstehen. Es ist so meine Neugier auf den anderen, der mich dazu gebracht hat, mehr auf das Zuhören Wert zu legen und auch die Erfahrung mit meinen Patienten.
Okay.
Die Zeit ist natürlich ein Faktor und das werden wir in späteren Podcasts sicherlich noch genauer beleuchten. Natürlich muss eine Arztpraxis auch erfolgreich sein. Die Wartezimmer sind voll und man kann nicht endlos miteinander reden. Aber das Verstehen gelingt manchmal auch in einer kurzen Zeit. Die Haltung ist wichtig.
Welche Vorteile hat es denn für eine Praxis, wenn man gut zuhört und eine gute Beziehung zu seinen PatientInnen hat?
Also zunächst möchte ich unterstreichen, dass auch so ein Zugang einfach effizient ist.
Mhm.
Man verhindert, dass, weil Patientinnen und Patienten sich unverstanden fühlen, immer wieder in die Praxis kommen und viel Zeit mehr in Anspruch nehmen, als wenn sie am Anfang das Gefühl haben, verstanden worden zu sein. Ein weiterer Aspekt ist, dass man Fehldiagnosen stellen kann und sich selber verirrt in seinen eigenen Gedanken als Ärztin oder Arzt. Das sind erstmal die beiden wichtigen Dinge, die ich jetzt unterstreichen möchte. Die Effizienz im Hinblick auf die Zeit, aber auch, dass man sich nicht verirrt in Fehldiagnosen.
Okay, also das heißt, die zuhörende Praxis ist die bessere und besser laufende Praxis?
Aus meiner Sicht schon. Jedenfalls kann ich sagen, dass am Ende ihres Berufslebens die meisten Ärzte sagen, das Wichtige war eine befriedigende Beziehung zu ihren Patienten. Und ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen fangen das Medizinstudium an mit der Auffassung oder mit dem Wunsch, anderen helfen zu wollen. Und so, dass ich davon ausgehe, dass der Wunsch nach guter Beziehung, insbesondere natürlich für werdende Hausärztinnen und Hausärzte, ein ganz wichtiger Wunsch ist. Und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass das auch wirtschaftlich geht. Und viele sagen, es trägt dazu bei, dass man den Spaß an dem Beruf behält, auch über lange Zeiträume.
Wenn man Spaß daran hat, dann ist man ja auch gut darin.
Ja, es ist sozusagen, was macht den Sinn aus? Wenn wir das so weit gehen wollen mit der Fragestellung, ich glaube, dass das Erleben von Beziehung das Sinnhafte ist.
Was würdest du denn den Kolleginnen und Kollegen da draußen raten? Was ist wichtig, um eine gute Beziehung aufzubauen? Und was sollte man auf gar keinen Fall tun?
Investiere in den Anfang. Besonders bei der ersten Begegnung sollte man sich mehr Zeit nehmen, um das Anliegen des Patienten zu verstehen und auch den Kontext, in dem er lebt. Gut, in der Notfallsituation oder in der Infektionssprechstunde mag das nicht gehen, aber dass man sich vornimmt, wenn nicht heute, dann zu einem der folgenden Termine will ich diese Patientin oder diesen Patienten kennenlernen. Es geht ja auch um den Aufbau einer langfristigen Beziehung. Ich habe ja Patientinnen und Patienten über Jahrzehnte betreut und dann auch deren Kinder kennengelernt oder zuvor deren Eltern in meiner Sprechstunde ebenfalls gehabt. Also es geht darum, eine langfristige Beziehung zu gestalten und dazu insbesondere Zeit in den Anfang zu investieren.
Also ich kann das nur von meiner Seite immer sehen, also als Patient kann ich mich schon irgendwie in den letzten Jahren, also ich bin natürlich nicht so oft beim Arzt oder bei der Ärztin, aber natürlich schon auch daran erinnern, dass es Gespräche oder eine Untersuchung gab, die wirklich bei offener Tür stattgefunden haben oder wo dann plötzlich das Telefon geklingelt hat. Frau Doktor, Ihr Sohn ist dran. Das ist keine gute Beziehung, richtig?
Naja, man muss schon auf die Rahmenbedingungen achten. Also Unterbrechungen möglichst zu vermeiden, das ist etwas, was Ärzte nun wirklich nicht tun sollten. Und meine Kinder hatten die strikte Anordnung und die medizinischen Fachangestellten auch, nur im lebensbedrohlichen Notfall durchzustellen, also Anrufe der Familie, also dass man möglichst ungestört bleibt. Man kann es hinkriegen, seine Praxis so zu strukturieren, dass Unterbrechungen nicht stattfinden. Was du schilderst mit der offenen Tür, das geht meines Erachtens noch viel weiter. der Aspekt, dass Patienten oft beschämt werden, weil wir nicht auf die Rahmenbedingungen achten. Wir sprechen ja über sehr Intimes oder untersuchen sie ja auch. Und diese Schamgefühle der Patienten werden manchmal nicht wahrgenommen im medizinischen System und darauf eingegangen. Also die Rahmenbedingungen, dass der Patient respektiert wird und Schamgefühle erspart werden, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man darüber nachdenkt, auch wie man seine Praxis organisiert oder auch wie man sich auf der Station im Krankenhaus verhält.
Gerade bei der Organisation einer Praxis fällt mir ja immer als Patient auf, es gibt diese Dokumentation und fällt mir zum Beispiel super oft auf, dass entweder die Ärztinnen und Ärzte selber, während ich mit ihnen rede, sofort alles eintippen. Oder dass sogar eine oder ein Angestellter das macht. Was wäre da deine Empfehlung? Was ist wichtig für eine gute Beziehung?
Also Dokumentation muss sein. Aber man sollte die Dokumentation nicht unbedingt während des Gesprächs machen. Wenn das unumgänglich ist, dann sollte man dem Patienten sagen, so, jetzt schreibe ich das erstmal in den Computer und man geht kurz aus dem Gespräch raus. Halte ich zwar nicht besonders gut, sondern ich habe das immer eher im Anschluss gemacht. Aber man muss wissen, wenn man sich dem Computer zuwendet, ist das eine Gesprächsunterbrechung und wir unterbrechen damit das Narrativ des Patienten, seine Erzählung. Aber auf diese Erzählung kommt es mir, insbesondere am Anfang an, dass ich auch raushören kann, was ist der eigentliche Beratungsanlass.
Eine gute Beziehung ist wichtig. Und dafür brauchst du natürlich irgendwie, nennen wir es mal Background-Informationen von der Patientin, von dem Patienten. Hast du ein Beispiel, wo du durch gutes Zuhören eine bessere Diagnose, eine richtigere Diagnose stellen konntest? Oder anders formuliert, wo du gemerkt hast, oh, da habe ich nicht richtig zugehört und da lag ich total daneben?
Vielleicht kann ich ein Beispiel erzählen, wie das Zuhören und das Interesse für den Kontext und die Geschichte eines Patienten dazu geführt hat, dass der besser mit seinen chronischen Krankheiten umgehen konnte. Es war ein 49-jähriger Patient, der multimorbide, also mehrere Krankheiten, Diabetes mellitus, Schlafapnoe-Syndrom hatte, übergewichtig war und die Einstellung des Diabetes war sehr schlecht und er war schon längere Zeit krankgeschrieben und indem ich ihm zuhörte, fiel mir das Wort auf, das er für sich nahm. Ich bin ein Pechkind. Und ich fragte dann näher nach seiner Biografie nach. Und er fühlte sich deshalb als ein Pechkind, weil sein Vater, als er ein Jahr war, als Bergmann unter Tage in einem Unfall gestorben ist und seine Mutter später, als er 7 Jahre alt war, auch an einem Hirntumor verstarb und er bei Großeltern aufwuchs, die ihn nicht verstanden haben. So betrachtete er alles, was ihm in seinem Leben passiert ist, als Pech, als Ungerechtigkeit, die ihn quasi schicksalshaft ereilte. Und als er mir diese Geschichte erzählte, so glaube ich jedenfalls im Nachhinein, ich dazu gehört habe und dies aufgenommen habe, diese Sichtweise auf eine Ungerechtigkeit in seinem Leben, hat das dazu beigetragen, dass er sich besser verstanden fühlte und wir auch besser an Lösungen für seine gegenwärtige Situation arbeiten konnten und auch, dass seine Medikamenteneinnahme genauer wurde und er mehr den ärztlichen Ratschlägen folgen konnte.
Du hast ihm zugehört, er hat sich verstanden gefühlt und dadurch war er zugänglicher und hat mehr auf deinen Rat gehört, richtig?
Ja, es entstand dadurch eine vertrauensvolle Beziehung und naja, wenn ich das jetzt im Detail erzählen würde, würde das ziemlich umfangreich weil man muss ja nach Lösungen suchen. Und er entschied sich dann, zusammen mit seinem Enkelkind mehr Sport zu betreiben. Und in seinem Enkelkind sah er etwas wie sich selber damals als kleines, verlorenes, ungerecht behandeltes Kind. Und er konnte jetzt, indem er mit seinem Enkelkind mehr machte, besser solche Ratschläge anzunehmen. Also hätte ich einfach gesagt, mach doch viel Sport, hätte er gesagt, oh, mein Knie, mein Fuß, mein Bluthochdruck, das hätte alles nicht geklappt. Und er hätte sich nur Ausreden ausdenken können oder sich ausgedacht, das nicht zu tun. Aber diese Vorstellung, ich tue mir eigentlich selber etwas Gutes, indem ich mit meinem Enkelkind was mache, hat ihm dann geholfen, selber mehr aktiv zu werden.
Okay, der Patient hat was davon und du als Ärztin hast auch was davon. Du gehst zufriedener, glücklicher und früher dann nach Hause?
Ja, auf jeden Fall etwas zufriedener, als wenn ich doch mit Ärger erfüllt bin. Warum macht der Patient nicht das, was ich sage? Und das passiert sehr häufig.
Weil die davor gegoogelt haben und wissen, was die bessere Medikation oder die bessere Therapie ist? Oder warum machen die Menschen nicht das, was du als Spezialistin ihnen sagst?
Ja, natürlich gibt es diese Besserwisser, die mit großen Ausdrucken aus dem Internet kommen und sich selber als bessere Experten fühlen, denen es um die Kontrolle der Behandlung geht. Da muss ich natürlich über mich selber ein bisschen nachdenken und gucken, was ruft das für Gefühle in mir hervor, dass ich mich etwas von dem Ärger, den so eine Interaktion hervorrufen kann, distanzieren kann. Wenn ich aber verstehe, dass es einem Patienten eher darum geht, dass er Einfluss auf die Behandlung hat, dann fällt es mir leichter, mit so einem vielleicht besserwisserischen Patienten umzugehen. Dass Patienten nicht tun, was wir nach evidenzbasierter Medizin so vorschlagen, das ist nun wirklich eine ganz, ganz häufige Sache. Und gerade deshalb müssen wir uns überlegen, dass wir die Ziele unserer Patienten und deren Wünsche erstmal überhaupt zum Thema machen. Zum Beispiel kann einer älteren Patientin mit Diabetes mellitus viel wichtiger sein, sich mit ihren Freundinnen zu Kaffee und Kuchen im Café Viaca zu treffen, als ein HbA1c-Wert von 6,5, der eine gute Diabeteseinstellung widerspiegelt. Wir müssen also als Ärztinnen und Ärzte lernen, auf die Wünsche unserer Patienten zu hören und darauf einzugehen und die mit einzubeziehen.
Das klingt gut. Was ist denn für dich allgemein gesehen eine gute Ärztin? Was ist ein guter Arzt?
Ich hoffe, ich habe schon deutlich machen können, dass es mir auf Haltung ankommt. Natürlich, jeder gute Arzt oder jede gute Ärztin braucht evidenzbasiertes Wissen und muss dieses auch vermitteln können. Die Haltung des Verstehenwollens und des Respekts und der Neugier gegenüber dem Patienten, das ist für mich eine ganz wichtige Haltung oder Kompetenz, wie es heute heißt. Und die zweite wichtige Kompetenz, die ich noch anfügen möchte, die mir ganz am Herzen liegt, ist, dass man über sich selber nachdenkt und sich die Frage stellt, warum ist denn jetzt dieser Ärger so in mir oder diesen Ärger überhaupt erstmal wahrnimmt, also innezuhalten in seiner Praxiszeit während des Gesprächs und sich selbst zu beobachten und wahrzunehmen, was da in mir vorgeht.
Hast du dich oft geärgert über PatientInnen?
Ja, ich mag da vielleicht ein kleines Beispiel ganz am Anfang meiner Praxiszeit etwas anekdotisch erwähnen. Ein 27-jähriger Patient, jetzt schon länger krankgeschrieben Bauarbeiter mit Rücken- und Kopfschmerzen und nichts wird besser. Er ist übergewichtig, die Leberwerte sind leicht erhöht und ich möchte ihn am liebsten bei den Schultern packen und schütteln. Nimm doch dein Leben in die Hand. Du kannst doch jetzt nicht endlos krank feiern und keinen neuen Plan für dein Leben haben. Und nichts half ihm, alle Tabletten brachten keine Unterstützung für ihn. Und in diesem Ärgergefühl, das in mir war, habe ich ihm dann eine Leberbiopsie vorgeschlagen. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt schon ein ziemlich invasiver und weitgehender Eingriff, der mehr aus dieser Haltung herauskam. Da musst du eben halt spüren und fühlen, wenn du nicht aktiv werden willst und aktiv dein Leben in die Hand nehmen willst. Also Diagnostik schon fast als so eine Bestrafungsaktion. Gott sei Dank habe ich da noch die Kurve gekriegt und der Patient ist nicht biopsiert worden. Aber man sieht, dass in diesem Beispiel, dass es aus dem Gefühl des Ärgers heraus auch zu Interaktionen kommt, die möglicherweise den Patienten sogar schaden können. Zu viel Diagnostik.
Ja, danke für deine Offenheit. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also immer für jeden, der zum Arzt geht und auch, finde ich, für jede Ärztin und jeden Arzt auch klarzumachen, dass man selber ein Mensch ist mit Emotionen und dass man dementsprechend auch nicht immer nur fachlich, sachlich, sondern natürlich irgendwie auch emotional bei der Sache ist.
Ja, dass Emotionen bei Ärzten wahrgenommen werden, halte ich für ganz, ganz wichtig. Üblicherweise wird ja gesagt, es ist unprofessionell, wenn Ärzte Gefühle zeigen. Ich finde aber genau professionell ist es, wenn Ärzte ihre Gefühle beachten, also wahrnehmen und darüber nachdenken, also innehalten, damit man nicht aus diesem Gefühl in die Aktion geht. Also Selbstbeobachtung ist eine ganz zentrale Sache, die man auch lernen kann und die ich auch mir im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit wirklich angeeignet habe, das immer wieder zu machen.
Vielen Dank für deine Offenheit und ich freue mich auch darauf, dass wir in einer Folge höchstwahrscheinlich genau darüber, über diese Emotionen ausführlicher sprechen werden. Ja. Einen wichtigen Punkt finde ich ja, als Patient ist ja der Praxisbesuch, findet ja nicht nur im Sprechzimmer statt, sondern auch am Empfang, im Wartezimmer oder bei irgendwelchen Blutabnahmen etc. Was macht denn für dich ein gutes Praxisteam aus? Wie wichtig sind dort gute Beziehungen?
Natürlich hat das Team untereinander Beziehungen und wir werden darauf auch genauer eingehen in einem Podcast. Wie kann ich als ärztlicher Teamleiter erreichen, dass eine gute Kommunikation innerhalb des Teams vorherrscht? Also wie gebe ich gutes Feedback und wie organisiere ich überhaupt das Feedback geben in meiner Praxis? Dazu muss man aber wissen, es kommt nicht nur darauf an, dass die medizinischen Fachangestellten an der Anmeldung freundlich sind, sondern sie kriegen auch viel von den Gefühlen der Patienten mit und kennen sie oft auch sehr gut. Und das einzubeziehen in einen Gesamtbehandlungsplan des Patienten und auch das, was die medizinischen Fachangestellten erleben, mit einzubeziehen und dem zuzuhören, das finde ich ganz wichtig. Also quasi Fallbesprechung zumindest von Zeit zu Zeit auch mit den medizinischen Fachangestellten, die Beziehungsdimension mit einbezieht. Hm. Denn sie sind insbesondere manchmal Blitzableiter für wütende Patienten und Patientinnen und halten viel von den Ärztinnen und Ärzten ab und haben dann keine Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Hast du deinem Team auch Kommunikationstechniken an die Hand gelegt, damit sie dich und deine Arbeit da besser unterstützen können?
Ja, ich habe es zumindest versucht, dies zumindest von Zeit zu Zeit zu machen. Das hätte ich aber noch viel besser machen können im Laufe meines Berufslebens. Ich habe dann gegen Ende auch ein Kurskonzept für medizinische Fachangestellten mitentwickelt mit anderen, so dass in Kursen auch die lernen können.
Gut, dass das, finde ich zumindest super, dass es auch dieses Angebot gibt. Ja, Kommunikationstechnik, was müssen wir da noch wissen? Wie gehst du da vor?
Ja, mittlerweile sind bewährte Kommunikationstechniken bekannt. Dazu gehört, dass Ärztinnen und Ärzte immer wieder zusammenfassen sollen, dass sie spiegeln, was ihnen der Patient gesagt hat, nachfragen, habe ich sie richtig verstanden, das Loben von Aktivitäten des Patienten oder Loben von Lebensleistungen ist ganz wichtig und das Fragen nach seinen Zielen, um einige Schlagworte zu sagen. Das Verhältnis von Kommunikationstechniken und Haltung ist mir ganz wichtig. Techniken alleine können es nicht bringen, sondern Patientinnen und Patienten werden immer spüren, was wir für eine Haltung haben, ob uns an diesem Patienten gelegen ist, ob wir respektvoll mit ihm umgehen und Interesse an seiner Geschichte haben.
Es gibt ja mittlerweile auch andere Möglichkeiten als nur den Besuch in der Praxis im echten Leben. Wie stehst du denn zu Telefonsprechstunden, Videosprechstunden und auch Chats? Kann man auch über andere Medien eine gute Kommunikation zu den PatientInnen aufbauen?
Ja, in dieser Pandemie habe ich auch Erfahrungen erworben und bin auch der Meinung, dass über digitale Plattformen eine gute Kommunikation möglich ist. Telefonsprechstunden hatten wir schon immer und haben alle Hausärzte. Was ich nicht für gut halte, ist, dass irgendwie von einer Institution ein beratender Arzt den Patienten angeboten wird, den er vielleicht beim zweiten oder dritten Mal nie wieder sieht oder hört. Also, wenn die digitale Kommunikation eingebettet ist in eine langfristig angelegte Beziehung, dann könnten wir gut die digitalen Mechanismen nutzen. Und die Pandemie hat es ja gezeigt, dass es geht. Aber sie kann niemals eine personale Zuordnung zwischen einem Arzt und seinen Patienten ersetzen.
Okay. So, bevor wir jetzt gleich Tanja dazu schalten, wird mich ganz persönlich noch eigentlich interessieren, warum Allgemeinmedizin? Warum bist du Allgemeinmedizinerin geworden und nicht Augenärztin, Chirurgin oder plastische Chirurgin?
Ja, mich hat immer die innere Medizin interessiert. Ich habe in meiner Weiterbildung auch ein Teil Chirurgie gemacht. Es ist das Angebot also einer umfassenden Tätigkeit, die die Allgemeinmedizin bietet. Aber vor allen Dingen deshalb bin ich bei der Allgemeinmedizin gelandet oder geblieben, weil hier mir noch die größte Möglichkeit sichtbar wurde, meine Vorstellung, wie wichtig und heilsam die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist und dass hier die Möglichkeit ist, wirklich ein biopsychosoziales Verständnis für die Patienten auch zur Anwendung zu bringen, dass das in der Allgemeinmedizin am besten möglich ist. Also ich wollte immer in einem Stadtteil Ärztin sein und sozusagen langfristig für meine Patienten da sein.
Ja, Iris, vielen Dank für diese ersten Worte, für die ersten Einführungen in das Thema. Ich weiß ja schon ein bisschen mehr und auch, um was es in den nächsten Folgen gehen wird. Jetzt mache ich aber, glaube ich, langsam aber sicher Platz und es ist die Zeit für Dr. Tanja Altmann. Ich sage schon mal Tschüss und euch viel Spaß. Ich bleibe natürlich weiter am Lautsprecher.
Hallo Tanja, ich freue mich, dass du dabei bist und mich in meinem ersten Podcast unterstützen wirst.
Hallo liebe Iris, ja, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast, mit dir diese erste Folge für deinen Podcast aufzunehmen und freue mich auch sehr darüber, das mit dir zu machen und bin ganz gespannt.
Frau Dr. Tanja Altmann ist Hausärztin in Herne Und Tanja ist auch Mutter von 3 Kindern. Die Allgemeinmedizin wird zunehmend weiblich. Tanja, du bist jetzt seit über 5 Jahren niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis. Kannst du beschreiben, was dir an dieser Tätigkeit wichtig ist oder was dir daran Freude macht?
Ja, das ist, wie du eingangs schon berichtet hast, der Fokus unserer hausärztlichen Tätigkeit auf diese langfristig ausgelegte und vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung. Ich habe ja im Rahmen meiner medizinischen Weiterbildung viele Jahre auf verschiedenen internistischen Stationen im gesamten Ruhrgebiet gearbeitet und dort war die Behandlung oder das Behandlungsverhältnis ja immer sehr kurzfristig ausgelegt. Die Patienten kamen, wurden beschwerdeorientiert untersucht, die beschwerdeorientierte Diagnostik, das dann auch noch fachspezifisch. Dann wurde die Anbehandlung eingeleitet und der Patient dann nach DRG-Steuerung eben fristgerecht entlassen. Und nicht nur deshalb, aber auch aufgrund dessen eben, dass mir diese Arbeitsweise überhaupt nicht zugesagt hat, bin ich ja dann auch in die Allgemeinmedizin gewechselt und habe dann dort natürlich im Rahmen meiner Weiterbildung und auch der langjährigen selbstständigen Niederlassung jetzt einfach diese Bedeutung der vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung kennengelernt und schätzen gelernt. Und das ist auch das, was ich finde, was meine hausärztliche Tätigkeit letztendlich ausmacht. Denn vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung, das ist ja Beziehungsmedizin. Beziehungsmedizin, dass wir über die Kommunikation mit unserem Patienten und über unsere Gesprächsführung den Patienten behandeln. Also, dass unsere Kommunikationstechniken und unsere Gespräche eine Art Therapie sind.
Ja, das kann ich mit dir aus der Tiefe meines Herzens teilen. Du hast auch an Kursen der psychosomatischen Grundversorgung teilgenommen. Und vor allen Dingen weiß ich, dass du Gespräche mit deinen Patienten mit Video aufgenommen hast und sie dir zusammen mit anderen Ärzten angeschaut hast, um dich in deinen kommunikativen Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Kannst du vielleicht ein Beispiel aus deiner Praxis erzählen, wo du sagen kannst, hier ist es mir gelungen, eine schwierige Beziehung positiv zu gestalten. Was hat dir dabei geholfen? Welche Haltungen, welche Einstellungen?
Ja, da fällt mir ein Fall aus eigentlich den ersten Tagen meiner ambulanten Tätigkeit ein. Und zwar handelt es sich da um eine jetzt 67-jährige Patientin, eine Grundschullehrerin, die verwitwet ist, 2 Kinder hat und 3 Enkelkinder, die sich immer wieder in kurzen Abständen ganz häufig in der Praxis vorgestellt hat, eben unangekündigt, ohne Termine, mit symptomatischen Blutdruckschwankungen, darunter sehr litt und dann auch zusätzlich noch funktionelle Beschwerden beklagte, wie Schwindelzustände, Oberbauchschmerzen und Schlafstörungen. Was allerdings auch sehr auffällig war, war, dass die Patientin im Rahmen dieser Blutdruckschwankungen auch immer ihre Medikamente selbst verändert hat. Also ohne Rücksprache mit dem vorbehandelnden Arzt oder mit mir so in der ersten Zeit. Und was wichtig war bei der Patientin, dass man bei ihr eine permanente Sorge spüren konnte vor einer ernsthaften lebensbedrohlichen Erkrankung. Das war etwas, was die Patientin in jedem Gespräch eigentlich begleitete. Und insgesamt machte sie auch eher also einen unsicheren, passiven Eindruck auf mich. So ein bisschen Hilflosigkeit dabei und sie war eher so eine zögerliche Persönlichkeit.
Kannst du vielleicht noch mal schildern, wann diese Befürchtungen der Patientin begonnen haben? Was war da in ihrem Leben los?
Also es war wohl so, dass diese Beschwerden begannen, als ihr Mann an einer schweren Krebserkrankung gestorben ist. Also sie hatte immer eine sehr gute Ehe geführt. Der Ehemann war ein sehr fürsorglicher und liebenswerter und liebender Ehemann, der dann allerdings als lebensgeschichtliche Veränderung sozusagen sich in seinem Rentenalter dann um seine Mutter vorrangig gekümmert hat und sozusagen in mir auch das Gefühl geweckt wurde, dass die Patientin sich vernachlässigt fühlte. Und dass dann, nachdem die Schwiegermutter verstorben war, der Ehemann selber an einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung erkrankt ist und kurzfristig danach dann auch verstorben ist.
Wie hat denn die Patientin ihre Schwiegermutter selber erlebt?
Das war wohl schon immer ein sehr schwieriges und konfliktbehaftetes Verhältnis zwischen den beiden. Da war zu Beginn eben immer die Eifersucht der Schwiegermutter der Schwiegertochter gegenüber. Und die Schwiegermutter hat wohl auch permanent ein dominantes Verhalten der Patientin gegenüber gezeigt.
Ja, man kann das ja nachvollziehen, dass für die Patientin dann Eifersucht und auch Ärger eine Rolle gespielt hat. Sie könnte ja quasi fast denken, in Bezug auf ihre Schwiegermutter, dass diese Schwiegermutter ein zu enges Verhältnis zu ihrem Sohn hatte und jetzt selbst über den Tod hinaus noch ihren Sohn ihr wegnimmt. Mhm. Ja, also viel Eifersucht und Wut spielt für die Patientin eine große Rolle.
Ja, das ist dann auch etwas, was ich angesprochen hatte, diese Gefühle der Eifersucht und der Wut, die für mich ja ganz klar gut nachvollziehbar waren. Diese Gefühle, die sie auf mich übertragen hatte. Und nachdem ich dann für die Patientin den Zusammenhang zwischen diesen negativen Gefühlen und ihren somatischen, körperlichen Beschwerden hergestellt habe, war das sehr hilfreich und heilsam für die Patientin.
Das ist gut, dass du das so nochmal herausstellst, dass du dieses Gefühl auch angesprochen hast. Das passiert in Arzt-Patient-Gesprächen viel zu selten, dass Gefühle benannt werden. Und das ist wirklich auch evidenzbasierte Medizin, dass dies Ansprechen von Gefühlen eine ganz hilfreiche Intervention ist. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust an den Beginn und die erste Phase dieser Beziehung, was tat der Patientin noch gut an deinen Interventionen? Was weckte weiterhin das Vertrauen zu dir?
Ja, die Patientin hatte mir im Rahmen der Anamnese auch noch erzählt, dass sie ihre Tätigkeit als Grundschullehrerin aufgegeben hatte, um eben die Pflege und die Versorgung ihrer eigenen Eltern zu übernehmen. Das ist natürlich eine Lebensleistung, die es auch gilt, respektvoll anzuerkennen und positiv wertzuschätzen.
Und das hast du ihr gegenüber auch zum Ausdruck gebracht.
Genau.
Mhm. Ja. Auch das ist etwas, was für viele Patienten außerordentlich wichtig ist, wenn sie von einer solch wichtigen Person wie du jetzt als Ärztin eine Anerkennung ihrer Lebensleistung hören können. Das Loben schafft einfach gute Bindung in deinem Fall. Ja, wenn du jetzt noch beschreiben würdest, wie es mit der Patientin weitergegangen ist, wie war denn der Behandlungserfolg?
Also ich bin ehrlich gesagt ganz stolz, dass sich diese Patientin jetzt fast seit 7 Jahren in meiner Behandlung befindet. Das macht mich total zufrieden und bestätigt mich in meiner Tätigkeit und meiner Arbeitsweise tatsächlich über die Kommunikation eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung herzustellen. Denn genau bei dieser Patientin habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie sich jetzt also aktuell nur noch einmal im Quartal bei mir vorstellt und manchmal auch nur kommt, um mir zu erzählen, dass es ihr gut geht. Und es kommt nicht mehr dazu, dass sie die Blutdruckmedikamente einfach verändert. Es ist so, dass sie, wenn es tatsächlich erforderlich ist, sie sich unsicher ist, sie dann anruft und um einen Kurztermin bittet oder ich telefonisch sie berate. Und also auch diese funktionellen Beschwerden, Oberbauchbeschwerden, Schwindel und das, damit kann sie ganz anders umgehen. Darüber klagt sie eigentlich gar nicht mehr. Und ja, ich denke, da habe ich sozusagen ins Schwarze getroffen. Also das, da ist das Nonplusultra einer vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung mir gelungen, auf beiden Seiten.
Ja, danke, liebe Tanja, dass du uns an deinem Fall hast teilhaben lassen. Wenn wir allgemeine Schlussfolgerungen aus deiner Schilderung ziehen, dann könnte man zusammenfassend festhalten, das Anerkennen von Patienten ist wichtig, sie zu loben, dass wir Gefühle benennen und den Zusammenhang zwischen Gefühlen und Körpererleben herstellen und dass wir uns selbst beobachten und unsere Gefühle reflektieren. Ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können etwas mitnehmen, was Ihren Alltag in der Praxis vielleicht gleich etwas verändern kann und freue mich, Sie beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.